Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge schauen wir detailliert auf das Wochenende der Formel E in Tokio zurück. Vom Regenchaos am Samstag mit einem Taktiktrick von Stoffel Van Dorn bis zum weiterhin fehlerfreien Oliver Rowland besprechen wir alles Wichtige zum Doubleheader-Wochenende aus Japan. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Es war ein echt verrücktes Wochenende, muss man sagen. Von Samstag Regen bis zu Sonntag trocken, aber beide Rennen waren super spannend. Detailliert besprechen wir das Ganze hier im E-Pod natürlich immer mit Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ist ja wirklich spannend gewesen, das Wochenende in Tokio. Alles weitere dazu gleich. Bevor wir sportliche kommen, dein Highlight aus diesem Wochenende, so was du verfolgen konntest?
Mein Highlight. Ich glaube, da gibt's ganz viele. Muss sagen, ich glaube, die Formel E hat nicht enttäuscht. Und ich glaube, das Rennwochenende in Tokio war wieder mal ein Beweis dafür, warum wir in der Formel E meiner Meinung nach keine permanenten Rennstrecken brauchen, sondern dass die Formel E nach wie vor auf Straßenkursen einfach gut aufgehoben ist.
Das Thema permanente Rennstrecken, ein großes, auch in dieser Saison schon gewesen, deshalb Tokio. Das Layout passt einfach dazu mehr dann auch gleich. Und bevor wir dann mehr aufs Detail dieses Wochenende raufgehen, schauen wir erstmal in den Rückspiegel und machen das eben mit dem Tokio E-Prix.
Wetterchaos in Tokio. Nachdem es im freien Training bereits nass war, wird erstmals in der Formel E ein Qualifying abgesagt. Die Pole geht an Oliver Rowland, der im zweiten freien Training schnellster war.
Das Rennen wird verschoben und zunächst hinter dem Safety Car gestartet. Da es nicht länger regnet, kann anschließend stehend gestartet werden.
Rowland führt souverän, bis Max Günther einen Batteriedefekt erleidet. Da das Auto möglicherweise unter Spannung steht, wird das Rennen abgebrochen.
Der große Nutznießer ist Stoffel Van Dorn, der als einziger Fahrer bereits beim Pitboost-Boxenstopp war und somit virtuell in Führung liegt.
Vor dem Neustart will auch Jake Dennis die Gunst der Stunde nutzen und ebenfalls zum Pitboost abbiegen. Jedoch ist die Boxengasse wegen des anstehenden Neustarts geschlossen. Dennis wird disqualifiziert.
Anschließend versuchen die Fahrer unterschiedliche Taktiken beim Attack Mode und dem Pitboost. Stoffel Van Dorn führt dennoch mit großem Abstand und gewinnt das Rennen trotz eines Drehers vor WM-Spitzenreiter Rowland und Taylor Banner.
Am Sonntag ist die Strecke trocken, Rowland sichert sich die Pole Position im Duell gegen Dan Ticktum, Wähland startet als Dritter. Mitch Evans crasht und kann nicht am Rennen teilnehmen.
Im Rennen kommen Wähland und Ticktum mit Attack Mode an Rowland vorbei, der jedoch im Gegensatz zu ihnen nur 2 statt 4 Minuten genommen hat. Mit dem zweiten Attack Mode stellt Rowland die ursprüngliche Reihenfolge wieder her, hat aber weniger Energie als seine Konkurrenten.
Dicht hinter ihm drängeln ganze 9 Fahrer, die alle innerhalb von nur wenigen Sekunden liegen. Motara drängelt dabei zu viel und schiebt Barnard in die Tech-Pro-Barriere. Das Safety Car kommt 3 Runden vor Schluss raus.
Am Ende gibt's noch einen Sprint über eine Runde, bei dem die Energie aber keine Rolle mehr spielt. Rowland gewinnt vor Wehrlein und Ticktum.
In der Fahrerwertung liegt Rowland damit schon 77 Punkte vor Wehrlein. Felix da Costa ist nun Dritter.
In der Teamwertung liegt Nissan vor Porsche und Mahindra. Bei den Herstellern führt Nissan vor Porsche und Stellantis. Beim Regenchaos gab es die große Überraschung, Stoffel Van Dorn siegt mit einer Taktikmeisterleistung, die wir auch nicht so oft sehen. Der Sieg war wirklich taktisch aufgebaut auf den Pitboost, den man ja am Samstag genommen hat. Und da ist man relativ früh ins Boxenstoppfenster reingefahren beim Pitboost, Tobi. Und wie hat sich das Ganze ausgegangen? Ich meine, das hat sich ja alles mehr oder weniger abseits der Kameras oder zumindest mal abseits der Spitze abgespielt.
Genau, Stoffel Van Dorn lag nur im Mittelfeld, aber er konnte dank eines Tricks tatsächlich als allererster zum Boxenstopp fahren. Er hat in der Anfangsphase mehr Energie verbraucht als alle anderen. Nach 10 Runden sieht man auf einer Einblendung, dass er zu dem Zeitpunkt noch 68% hat. Nick Cassidy beispielsweise liegt im selben Zeitpunkt noch bei 81%. Aber was die Grafik auch verrät,
dass Stoffel van Dorn an dieser Stelle schon zu Pitboost fahren durfte, obwohl der ja laut Reglement erst bei 60% Ladestand aktiviert wird. Van Dorn hat das dann tatsächlich auch gemacht, ist am Ende von Runde 10 an die Box gefahren. Und da fragt man sich natürlich, wie das geht. Hierzu muss man zunächst wissen, dass die Anzeige in der TV-Grafik sich nur auf die Energie bezieht, die ein Fahrer im Rennen zur Verfügung hat. In der Batterie ist tatsächlich mehr Energie vorhanden. Zum Beispiel muss der Fahrer ja auch vor dem Rennen in die Startaufstellung fahren oder wenn er über die Ziellinie gefahren ist, fährt er noch zurück in die Boxengasse. Daher lässt die in der Grafik angezeigte Energie keine Rückschlüsse darauf zu, wie viel Energie denn tatsächlich in der Batterie vorhanden ist. Das hatten wir ja auch schon in Monaco, das Thema. Bei Nico Müller wurden durch den Pitboost zwar 10% Energie virtuell freigeschaltet, aber da das Ladegerät einen Defekt hatte, war die Batterie gar nicht aufgeladen worden und die Energie war de facto gar nicht in der Batterie vorhanden. So, jetzt ist nur die Frage, was Maserati tatsächlich gemacht hat. Und es ist für mich ziemlich eindeutig, dass sie hingegangen sind und vor dem Rennen die Batterie bei Stoffel van Dorn gar nicht komplett aufgeladen haben und darauf spekuliert haben, dass er so früh wie möglich zum Boxenstopp kommen kann. Dazu muss man wissen, in Tokio gibt's eine besondere Regelung. Die FIA hat nämlich die zur Verfügung stehende Energiemenge künstlich reduziert. Normalerweise dürfen die Fahrer 38,5 Kilowattstunden im Rennen nutzen. In Tokio waren es aber tatsächlich nur 32. Der Pitboost selber ist aber unabhängig von der Energie, die genutzt werden darf, sondern bezieht sich auf die Energiemenge, die tatsächlich in der Batterie vorhanden ist. Mindestens 40% und maximal 60% Energie müssen in der Batterie sein, damit der Fahrer zum Pitboost kommen darf. Und das ist das sogenannte Pitboost-Fenster oder Pitboost-Window auf Englisch. Wenn man die Batterie jetzt vor dem Rennen aber nicht zu 100%, sondern nur sagen wir zu 85% aufgeladen hat, ist man natürlich schneller auf 60% runter und in diesem Fenster, wo man zum Boxenstopp fahren darf. Hat natürlich auch einen Nachteil, das ist ein richtiger Gamble. Man kann den Boxenstopp dann natürlich auch nicht so lange herauszögern wie andere Fahrer, weil man ja auch deutlich schneller beim unteren Teil des Fensters von den 40% angekommen ist. Aber die Taktik ist tatsächlich aufgegangen. Der Fahrer ist bei der ersten Gelegenheit zum Boxenstopp gefahren und hatte entsprechend Glück in der Situation. Es kam eine rote Flagge, weil Max Günther stehen geblieben ist mit einem Red Car. Rennen wurde abgebrochen, alle Fahrer mussten zurück an die Box und es wurde anschließend neu gestartet. Und der Rückstand, den Van Dorn durch den Boxenstopp hatte, der war quasi weg und er konnte damit massiv profitieren. Zusätzlich kam in Tokio noch dazu, dass die Strecke nass war. Und bei nasser Strecke verbrauchen die Fahrer deutlich weniger Energie, als das bei trockener Strecke der Fall ist. Sie müssen ausgangs zu einer Kurve mit dem Pedal deutlich vorsichtiger sein, müssen vor Kurven auch deutlich früher bremsen. Es ist daher also auch gut möglich, dass Van Dorn zusätzlich zu dem geringen Energiestand, den er beim Rennstart gehabt hat, auch in der Anfangsphase des Rennens absichtlich weniger Rekuperation genutzt hat, als in einem normalen Rennen, einfach weil er die Energie gar nicht gebraucht hat. Lange Rede, kurzer Sinn, er kam somit von Platz 12, nachdem alle anderen bei Pitboost waren, auf Platz 1 auch vorne, hatte sogar mehr als 20 Sekunden Vorsprung. Dann hat er auch noch einen Fehler gemacht. Ja, in Kurve 2 hat er sich gedreht, rückwärts mit dem Heck in der Tech-Pro-Barriere angeschlagen, hat an der Stelle 6 Sekunden verloren, aber konnte glücklicherweise dennoch weiterfahren und hat am Ende das Rennen mit mehr als 8 Sekunden Vorsprung auch noch gewonnen. Der wäre allen sogar noch weiter um die Ohren gefahren. Das hätte, glaube ich, sogar der Sieg mit dem größten Abstand in der Geschichte der Formel E werden können, hätte er den Dreher da nicht eingebaut. Für Van Dorn ist das natürlich eine Wiederauferstehung schon fast. Der hat zum letzten Mal gewonnen 2022 in Monaco, damals noch mit Mercedes. Er hat jetzt 49 Rennen nach seinem letzten Rennsieg gefahren, hat bei DS Penske in 2 Saisons nur einmal als Dritter auf dem Podium gestanden und dann jetzt mit Maserati, der überraschende, aber mit einer taktischen Meisterleistung echt gut herausgefahrene Sieg. Aber muss man sagen, ich glaube, das wird einigen Konkurrenten im Fahrerfeld die Augen so ein bisschen geöffnet haben. Wir haben ja mit London noch eine Strecke am Saisonende, wo man ebenfalls relativ wenig Energie benötigt und die FIA die zur Verfügung stehende Energie ebenfalls runterregelt. Ich glaube, wir werden da mehr als ein Auto sehen, was in dem Pitboost-Rennen mit nicht ganz voller Batterie startet, um so früh wie möglich zum Pitboost-Boxenstopp zu gehen.
gehen. Oder Luca, was meinst du?
Auf jeden Fall, also das kann ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht wird es nicht unbedingt die absolute Spitzengruppe machen, weil es je nachdem zu viel Risiko beinhaltet. Aber ich kann mir vorstellen, da Stoffel van Dorn jetzt auch nicht zu den Anwärtern gehört hat, auch bisher in der Saison, die jetzt konstant um Siege oder Podien fahren, dass man das durchaus mal probieren kann. Also ich würde jetzt da einfach mal ins hintere Feld blicken und sagen, hey, kann man ja mal ein Fahrer zumindest mal drauf setzen. Das hat ja zumindest bei Maserati so den ausschlaggebenden Punkt gemacht, dass man das so gemacht hat mit Stoffel van Dorn. Klar muss man auch einen Fahrer haben, der das dann auch ausnutzen kann. Stoffel van Dorn ist so einer und deshalb der Sieg trotz Drehers am Ende, was ja wirklich nochmal so ein Schockmoment war. Wenn man das so am Fernseher gesehen hat, hat man echt gedacht, ah, jetzt verspielt der noch so seine schöne Taktik, aber ist ja zum Glück anders gekommen und hat den Sieg da eingefahren. Also größtenteils seiner WM-Punkte hat er jetzt nur mit dem Sieg dort in Tokio eingeheimst.
Auch ich gehe davon aus, so wie du sagst, dass es mehrere Teams geben wird, die in London die Taktik fahren werden. Gut möglich, dass sie die Taktiken bei beiden Autos splitten. Also ein Auto wird voll aufgeladen, damit man den Pitboost-Boxenstopp lange rauszögern kann. Das andere Auto wird halt nur so voll geladen, wie es zwingend sein muss, damit man den Pitboost möglichst früh nehmen kann. Man hat ja das Problem, man kann nicht zwei Fahrer auf dieselbe Taktik setzen, weil es ist verboten, mit beiden Fahrzeugen gleichzeitig zum Pitboost-Boxenstopp zu kommen. Von daher muss man sowieso die Taktik ein bisschen splitten und kann mir gut vorstellen, dass man sich da an Stoffel van Dorn ein Beispiel nehmen wird und den Fahrer, der früher reinkommen soll, tatsächlich mit nicht ganz aufgeladener Batterie ins Rennen schickt, um auch möglichst früh den Boxenstopp zu machen und darauf zu hoffen, dass es einen Safety Car gibt oder einen erneuten Rennabbruch und man in irgendeiner Form profitieren kann, so wie van Dorn das jetzt definitiv vorgemacht hat in Tokio.
Das, was Jack Dennis vorgemacht hat, das können andere nicht unbedingt nachmachen, denn er wurde am Samstag disqualifiziert. Hintergrund war beim Restart. Wollte er zum Pitboost fahren, doch die Boxengasse war geschlossen. Im Anschluss beklagte er sich darüber, dass er keinen Regelverstoß begangen habe. Das war jetzt auch nicht unbedingt so ersichtlich tatsächlich für uns im TV-Bild. Deshalb, Tobi, erklär uns mal so ein bisschen, was denn da los war, weil wenn man die Replays geschaut hat und auch generell waren ja viele sprachlos darüber, so, wie könnt ihr denn bitte den Jack Dennis disqualifizieren, weil eine rote Ampel oder sonstigen Hinweis hat man ja eigentlich nicht so vermelden können.
Ja, dazu muss man wissen, es gibt einen Zeitenmonitor, auf dem die Rennleitung diverse Mitteilungen einblendet. Und laut Andretti, dem Team von Jack Dennis, gab es keine Mitteilung der Rennleitung auf dem Zeitenmonitor darüber, dass die Boxengasse geschlossen sei. Aber, ganz großes Aber, das muss die Rennleitung auch nicht über den Zeitenmonitor mitteilen, denn es gibt an der Strecke ein LED-Signal, das anzeigt, ob die Boxengasse geschlossen ist oder nicht. Leider ist es allerdings so, dass auch in den ganzen Replays nicht gezeigt wurde, was denn diese LED-Anzeige angezeigt hat. Man hat die Onboard von Dennis gesehen, wo er abgebogen ist. Da war er allerdings schon in der letzten Kurve, wo die Boxengasseneinfahrt ist. Die LED-Anzeige befindet sich aber vor der vorletzten Kurve auf der linken Seite. Wir können daher nicht unabhängig überprüfen, ob die Boxengasse auch tatsächlich sichtbar für alle Fahrer geschlossen war. Aber von dem, was ich den offiziellen Dokumenten entnehme, ist das so gewesen, dass da klar erkennbar gewesen sein muss, dass die Boxengasse geschlossen sei. Was definitiv der Fall gewesen ist, die Boxengassenausfahrt war geschlossen. Die ist bei einem Start aber grundsätzlich geschlossen und zwar so lange, bis das Feld an der Boxenausfahrt vorbeigefahren ist und dann springt die Ampel da auf grün. Gut möglich, dass man das bei Andretti miteinander verwechselt hat. Fakt ist aber, die Rennkommissare haben entschieden, die Boxengasse war geschlossen, denn es hätte beim Neustart gar nicht erst abbiegen dürfen. Die Strafe dafür ist jetzt natürlich schwierig. Grundsätzlich ist es nämlich so, es gibt laut Reglement mehrere mögliche Strafen. Ja, es fängt an mit einer Verwarnung, es gibt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, es gibt eine Durchfahrtsstrafe oder es gibt eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Penalty. Aber selbst mit der höchsten dieser Strafe, der 10-Sekunden-Stop-and-Go-Penalty, hätte Jake Dennis durch dieses Manöver, was er da gemacht hat, de facto Zeit gewonnen. Er hat quasi einen 34-Sekunden-Stop gegen einen 10-Sekunden-Stop getauscht. Und das wäre de facto keine Strafe gewesen. Daher in meinen Augen Disqualifikation. In diesem Fall die einzige sinnvolle Strafe, in Anführungszeichen. Die einzige Strafe, die tatsächlich dann auch dafür sorgt, dass er überhaupt keinen Vorteil von dieser Aktion hat. Ich habe mir das Reglement aber nochmal genau angeguckt. Muss dazu sagen, man hat bei Andretti tatsächlich nicht genau gewusst, was man da gemacht hat. Denn selbst wenn die Boxengasse offen und nicht geschlossen gewesen wäre, hätte Jake Dennis vor dem stehenden Neustart nicht abbiegen dürfen. Weil im Reglement explizit steht, dass bei einem stehenden Neustart nach Rennunterbrechung jedes Fahrzeug, das weiter am Rennen teilnehmen will, in die Startaufstellung fahren muss. Und das hat Dennis de facto nicht gemacht. Das heißt, selbst wenn die Boxengasse nicht geschlossen gewesen wäre, hätte er einen Regelverschluss begangen. Und die Strafe wäre in meinen Augen die gleiche gewesen, die man hätte anwenden müssen. Ansonsten, sagen wir mal ehrlich, wird das ja jeder machen. Man wartet auf einen Rennabbruch und nach dem Rennabbruch fährt man dann zum Pitboost. Die 34 Sekunden, die man da steht, die kriegt man quasi geschenkt. Und ein paar Sekunden Strafe dafür bleibt unterm Strich immer noch ein Gewinn. Oder Luca, was meinst du?
Ja, absolut. Also die Strafe absolut angemessen. Also das Feld steht. Du hast in dem Moment, in dem Fall Jake Dennis, den Vorteil, dass dein Auto vollgeladen wird, du wieder starten kannst und bist dann fein raus aus der Sache, was das Thema Pitboost und sowas angeht. Da hast du ja den größten Vorteil von allen. Also da hat ja selbst Stoffel van Dorn, ja, selbst da wäre der Vorteil halt nicht so groß gewesen. Da hat das ja aber im laufenden Rennen gemacht. Also diesen Kniff zu machen, an sich kann man das mal probieren. Von Andretti war jetzt im ersten Moment, wenn man es so überlegt, keine schlechte. Aber ich habe mich schon gewundert, okay, er fährt in die Box, hat kein Problem, also hat kein technisches Problem und fährt trotzdem in diesem Rennen weiter. Da habe ich mir schon gedacht, irgendwie, dass da eine Strafe kommt, dass dann die Disqualifikation folgt. Im ersten Moment denkt man übertrieben, aber wie du es schon ausgeführt hast, ist es absolut gerecht, weil mit der größten Strafe, die man hernehmen muss, kommt man um eine Disqualifikation eigentlich nicht drumherum.
Und das ist ja auch, wie gesagt, die nächsthöhere Strafe, die größtmögliche Strafe nach der 10 Sekunden Stop-and-Go-Penalty, die Disqualifikation. Mich, muss ich sagen, hat das Ganze so ein bisschen an Lucas Di Grassi damals in London erinnert,
ja,
der stimmt, hinterm Safety Car in die Boxengasse gefahren ist. Da muss man aber sagen, da gab es ja wirklich eine Lücke im Regelwerk. Wenn Di Grassi tatsächlich richtig angehalten hätte vor seiner Box, bevor er weitergefahren ist, dann wäre das vollkommen legitim gewesen, was er da gemacht hat. Er hat ja das halbe Feld überholt und ist als Führender aus der Boxengasse rausgekommen, weil er über die Boxengasse in London abkürzen konnte, weil der Weg kürzer ist als hinter dem Safety Car über die Startzielgerade. Aber ähnliche Konsequenz, Lucas Di Grassi hatte auch damals die Durchfahrtsstrafe, die er bekommen hat, nicht angetreten, weil Audi ihn damals nicht informiert hatte, dass er eine Durchfahrtsstrafe hat und ist dann auch mit der schwarzen Flagge aus dem Rennen genommen worden, genau wie Jake Dennis an dieser Stelle. Von daher hat mich ein bisschen dran erinnert, aber ganz andere Situationen im Gegensatz zu Di Grassi, wo es richtig ausgeführt worden wäre, eine Lücke im Reglement genutzt wurde, war es bei Dennis in meinen Augen ein klarer Verstoß, der begangen wurde. Von daher Disqualifikation an der Stelle die einzige und auch die richtige Entscheidung.
Da kann man fast auch schon zur richtigen Entscheidung treffen. Wenn man jetzt sagt, Oliver Rowland Weltmeister, Platz 2 am Samstag und Pole Position und Platz 1 am Sonntag und gleichzeitig, und das muss man sagen, das passt irgendwie zu der Saison der Konkurrenten von Oliver Rowland, die patzen nämlich durchgehend. Wer dann am Samstag ohne Punkte, Barnard und Da Costa am Sonntag, damit baut Rowland seine Führung auf 77 Punkte aus. Der größte Vorsprung, den je ein Fahrer der Fahrerwertung der Formel E hatte, Tobi. Und da stellt man sich jetzt die Frage, kann er denn schon jetzt in naher Zukunft Weltmeister werden? Weil, wenn wir ehrlich sind, wenn die anderen so weitermachen, also Rowland einerseits so konstant fährt und die anderen so inkonstant fahren, also immer mal wieder in irgendeinen der Rennen Fehler einbauen, kann er denn schon vorzeitig irgendwo Weltmeister werden in naher Zukunft?
Ja, auf jeden Fall kann er vorzeitig Weltmeister werden. Nahe Zukunft ist sehr relativ. Es ist mathematisch nicht möglich, dass er bereits vor Berlin Weltmeister wird, aber wenn alles gut läuft, dann könnte er nach dem ersten Berlin-Rennen den Sack zugemacht haben
und nicht mehr einholbar sein. Du hast es schon erwähnt, er müsste dafür so konstant weiterfahren, wie er das bislang gemacht hat. Ja, wir haben jetzt 9 Rennen absolviert. 7-mal ist Rowland Erster oder Zweiter geworden. 4 Siege, 3 zweite Plätze. Dazu auch noch 3 Pole Positions jetzt in Folge. Gut, für die erste Pole Position in Tokio hat er keine Bonuspunkte bekommen, weil das Qualifying ausgefallen ist. Aber nichtsdestotrotz, er sammelt Punkte und Punkte und Punkte und die Konkurrenten lassen federn. Praktisch benötigt es jetzt schon einen echten Lauf eines Konkurrenten, so wie von Antonio Felix da Costa im letzten Jahr, um Rowland überhaupt noch einzuholen. Und Rowland muss tatsächlich auch mal Schwäche zeigen, denn es ist de facto so, dass es für Rowland ausreichen würde, wenn er in jedem der verbleibenden Rennen Zweiter wird. Selbst wenn Pascal Wehrlein der WM Zweiter ist, in allen Rennen die Pole Position holt und anschließend den Sieg feiert. Mit Pole Position und Sieg würde er 28 Punkte pro Rennen holen, Rowland 18 mit dem zweiten Platz. Das ist bei 7 ausstehenden Rennen 70 Punkte, 7 mal 10, die Wehrlein aufholt. 77 Punkte hat Rowland Vorsprung, also das ist schon eine sehr, sehr, sehr komfortable Ausgangslage, die er aktuell hat. Und tut mir leid, aber ich sehe nicht, was ihn daran hindern sollte, auch weiterhin gute Punkte einzufahren. Der Nissan ist ein richtig gutes Auto und vor allem Rowland schafft es tatsächlich, im Gegensatz zu Teamkollege Norman Nato, aber es ist ein anderes Thema, aus dem Auto auch immer das Bestmögliche rauszuholen. Das erinnert mich, ich habe es schon mal gesagt, sehr stark an Max Verstappen im Red Bull in der Formel 1. Ähnlich ist es tatsächlich bei Rowland und ich hoffe nicht, dass wir bereits in Berlin einen Formel-E-Weltmeister feiern können, aber ich halte es im Moment auch nicht für ausgeschlossen, muss ich sagen. Und was denkst du?
Naja, ausgeschlossen ist es nicht. Also ich habe es schon so ein bisschen am Anfang angedeutet. Rowland fährt einerseits eine extrem starke Saison. Also das kann man absolut nicht wegdiskutieren. Also wenn du zweimal nicht auf dem Podium stehst, einmal gut erstes Rennen, 0 Punkte, wo er mit der Durchfahrtsstrafe mehr oder weniger vom Podium geschossen worden ist und ja, ein Punkt in Miami. Aber sonst steht er immer auf dem Podium, meistens sogar mit Rennsiegen und der Rest schießt sich entweder ab. Bei Porsche war jetzt das Problem zum Beispiel am Samstag, dass man grundsätzlich schon mit einem extremen Ballast starten musste, nämlich dass man einfach die Qualifikation nicht so ernst genommen hat oder das zweite freie Training, was dann halt bitter war, weil das dann abgesagt worden ist. Aber es sind immer irgendwie kleine Faktoren drin. Barnard, der abgeschossen worden ist, Da Costa, der bei der Full-Course-Yellow-Phase hinten jemand reinfährt und das ist dann einfach, da kommt eins zum anderen und da kann sich, so blöd klingt, Rowland eigentlich, wenn es so weitergehen sollte in der Saison, wenn jetzt, wie gesagt, nichts Ungewöhnliches passiert, das Paket von Nissan wird auf einmal drastisch schlechter, was man eigentlich nicht davon ausgehen kann. Er wird drastisch schlechter von der Fahrerperformance, was man eigentlich auch nicht ausgehen kann. Oder da muss sich einer klar rauskristallisieren, was aber eigentlich, finde ich, in der Saison auch wirklich schwierig ist. Also Wehrlein, Da Costa und auch Barnard fahren eine echt gute Saison, aber ihre Leistungen werden halt von Oliver Rowland instand gestellt.
Und Rowland hat natürlich auch das nötige Quäntchen Glück. Er fährt im zweiten freien Training die Bestzeit, das Qualifying wird abgesagt. Er steht auf der Pole Position, Wehrlein steht beispielsweise nur im hinteren Teil des Feldes. Dann haben wir den Fall im Sonntagsrennen. Rowland hat weniger Energie als Wehrlein und Tiktum hinter ihm. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ja. Und im richtigen Moment kommt ein Safety Car raus, das ihm quasi den Arsch rettet. Er hat halt auch kein Pech, muss man sagen. Wenn man vielleicht mal vom Saisonauftakt in Sao Paulo absieht. Aber tatsächlich, Rowland zeigt richtig gute Leistungen und hat dann auch das Glück des Tüchtigen, muss man sagen, an der Stelle. Und so ist er in meinen Augen nicht mehr zu schlagen diese Saison. Das ist fast entschieden in meinen Augen.
Entschieden weiterentwickelt hat sich Cupra Kiro und auch der Fahrer Dan Tiktum. Erstes Podium für ihn, nachdem bereits in Monaco schon extrem starke Leistung gezeigt hat, konnte in Tokio nochmal aufblitzen. Startplatz 7 mit dem folgenden Startplatz 2 dann auch am Sonntag und im Rennen dann Platz 5 und Platz 3 und damit sein erstes Formel-E-Podium für den Briten. War, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, solange er dann doch schon wieder dabei ist, bitter nötig, aber mit dem Paket Cupra Kiro ist das diese Saison auch wirklich möglich und man sieht, man braucht vielleicht hier und da andere Stellschrauben und dann läuft es auch wirklich mit einem Paket, was letztes Jahr ja absolut gar nicht läuft, dieses Jahr schon deutlich besser.
Das Paket, das man jetzt hat, ist natürlich das Paket, das Pascal Wehrlein in der vergangenen Saison zum Meistertitel gebracht hat, muss man ja an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Und ich hatte mit Kiro-Teamchef Alex Hui gesprochen. Der hatte mir in Monaco schon gesagt, dass man ein Auto habe, mit dem man tatsächlich Rennen gewinnen kann.
So we believe this car is fully capable to win a race. We have a very good relationship with Porsche. We see a lot of things in the data. We think our car is very competitive.
Ich muss ehrlich zugeben, ja, ich habe das nicht ganz für voll genommen, denn Porsche hat ja 4 Autos, die einen weiterentwickelten Antriebsstrang im Feld haben, die beiden Werksautos und die beiden Andrettis. Aber nichtsdestotrotz scheint es tatsächlich so zu sein, dass auch der alte Antrieb mit ein paar Stellschrauben, die man dreht, de facto in der Lage ist, dazu richtig gute Leistung zu bringen und möglicherweise, wenn alles passt, dann auch tatsächlich mal ein Rennen zu gewinnen. Wir hatten es eben ja schon, Tiktum hatte in der Schlussphase mehr Energie als Oliver Rowland, genau wie Pascal Wehrlein. Wenn das Safety Car vielleicht nicht rausgekommen wäre, dann wären die beiden vielleicht noch vorbeigegangen und möglicherweise hätten wir dann tatsächlich einen Cupra Kiru-Sieg gesehen. Hätte, hätte Fahrradkette, mag der andere sagen. Soweit ist es noch nicht. Aber Luca, die Frage muss erlaubt sein. Sehen wir denn wirklich bald einen Formel-E-Rennsieger, Dan Ticktum? Glaubst du daran?
Also ich glaube an vieles und warum nicht auch das? Also mir gefällt das Team halt deutlich besser als die Jahre zuvor. Also man hat ein Paket, was funktioniert. Man ist auch nicht immer im Hinterfeld. Also das muss man ja auch sehen. Die letzten Jahre hatte man ja absolut gar keine Chance. Da war ja man froh, wenn man die rote Laterne zumindest mal abgeben konnte. Deswegen ist das dieses Jahr absolut nicht der Fall. Und mein Gott, je nachdem, wie verrückt gewisse Rennen noch werden, auch egal, ob mit Regen oder nicht, kann das durchaus möglich sein. Also wünschen würde ich es mir tatsächlich, weil ich bin immer Fan von Außenseiter-Siegen. Und das wäre doch mal was ganz Schönes. Kleine Side-Note, man steht jetzt in der Teamwertung auf Platz 10, 43 Punkte, 12 nur hinter Envision und nur, muss man sagen, 3 weitere Punkte hinter Jaguar. Das kann man ja auch mal so stehen lassen. Also 15 Punkte auf den Teamweltmeister aus dem letzten Jahr ist halt auch schon eine Ansage. Also spricht nicht für Jaguar, aber spricht sehr für Cupra Kiru, auf jeden Fall.
Ich denke, genauso kann man sagen. Muss natürlich sagen, das ist ein Team, was in den vergangenen Jahren nicht sehr erfolgsgebeutelt war, ja. Weißt du, wann das letzte Podium für das Team gewesen ist?
Boah, wahrscheinlich noch unter dem Banner Neo.
Das ist richtig.
Ich hätte es einfach mal gesagt, 2019 oder 2020.
Nein, früher.
Noch länger her.
Ja.
Ja, dann 2018.
3. März 2018, Oliver Turvey, 2. Platz in Mexico City. Ja, wir haben jetzt Mai 2025, das ist 7 Jahre und 2 Monate her. Tatsächlich, so lange war die Durststrecke, die man auf ein weiteres Podium gewartet hat. Es gab auch schon mal einen 4. Platz, Dan Ticktum in der vergangenen Saison in Misano beispielsweise. Es gab ein paar 5. und ein paar 6. Plätze seitdem. Aber tatsächlich, das letzte Podium ist so lange schon her und ich glaube, das hat man dann auch beim Team gemerkt, dass die Freude da riesig war und dass man definitiv mit dem Wechsel zu Porsche, auch wenn es der Vorjahresantrieb, genau den richtigen Schritt gemacht hat. Denn wollen wir mal ehrlich sein, mit dem selbstentwickelten Antrieb hätten sie nicht annähernd die Chancen, um die Position zu kämpfen, wie das jetzt der Fall ist. Und auch wenn ich ihn sehr mag, aber da muss man natürlich sagen, David Beckmann als Rookie gibt da einfach momentan zumindest noch kein so gutes Bild ab. Dan Ticktum ist da quasi eine One-Man-Show in dem Team. Alle Punkte des Teams hat er geholt. David Beckmann noch nicht einen einzigen. Gut, Beckmann hatte natürlich auch in bestimmten Situationen Pech, aber nichtdestotrotz, Ticktum ist definitiv im Moment in einer Form, in der Verfassung, die man ihm vermutlich nicht zugetraut hätte. Ich habe das zumindest nicht. Er überzeugt auf voller Linie. Und wenn tatsächlich mal alles für ihn laufen sollte, warum kein Rennsieg?
Ob Rennsiege für Mitch Evans in dieser Saison noch möglich sind, ist auch so eine Sache. Evans, amtierender Vize-Weltmeister, und er hat ja auch den Saisonauftakt für sich gestalten können. Von Platz 22 ging es damals auf den größten Platz auf dem Podium, nämlich auf Platz 1, führte damit die Saison nach dem ersten Rennen im Dezember 24 an, aber danach kam nicht mehr viel, besser gesagt kam gar nichts mehr. Im Jahr 25 bleibt er weiterhin ohne WM-Punkt und nach Monaco ist er nur noch 12. in der Fahrerweltmeisterschaft und in Tokio kam es dann noch dicker mit dem nächsten Rückschlag für ihn.
Genau, Samstag, wir hatten das Thema eben schon, Qualifying abgesagt, das Ergebnis aus dem zweiten freien Training hat gezählt und da war es nur Startplatz 19 für Mitch Evans. Das Rennen lief dann etwas besser, muss man sagen. Er hat relativ früh seinen ersten Attack-Mode genutzt, hat dann direkt nach der roten Flagge als insgesamt dritter Fahrer den Pit-Boost-Boxenstopp gemacht und unmittelbar danach auch den zweiten Attack-Mode aktiviert. Dadurch kam er deutlich nach vorne. Dann gab es aber eine sehr heikle Szene am Ausgang der Boxengasse, als Nyck de Vries gerade von seinem Pit-Stop kam. Der war vor seinem Pit-Boost auf Platz 5 gelegen. Und bei der Boxengassenausfahrt ist er tatsächlich mit Evans kollidiert. Evans hat sich gedreht, ist in die Mauer eingeschlagen, hat sich dabei das Heck seines Autos beschädigt. 5-6 Runden später musste er das Rennen dann aufgeben. Und zu dem Zeitpunkt lag er unmittelbar zwischen Robin Freins und Jean-Éric Vergne. Und wenn man auf das Ergebnis des Rennens guckt, lag er da also auf Punktekurs. Nyck de Vries kam nach dem Crash noch auf Platz 8 ins Ziel, hat aber eine Zeitstrafe von 5 Sekunden für die Kollision bekommen, aus den Punkten geworfen. Nichtsdestotrotz, Evans durchaus mit einem guten Rennen, das er mit etwas mehr Glück auch tatsächlich in den Punkten beendet hätte. Am Sonntag dann allerdings der Tiefpunkt der Saison in meinen Augen. Da hat er einen heftigen Crash im Qualifying gehabt, hat das Auto in Kurve 16 weggeworfen, extrem hart in die Mauer eingeschlagen. Das Auto wurde dabei so stark beschädigt, dass er zum Rennen gar nicht starten konnte. Ist übrigens das erste Formel-E-Rennen ohne Evans seit seinem Debüt in Saison 3. Und wir haben 9 Rennen in dieser Saison gehabt, davon 8 in diesem Jahr. Den Saisonauftakt im letzten Jahr hat Evans noch gewonnen, seitdem keinen einzigen Punkt geholt. 8 Rennen in Folge ohne Punkte geblieben. In der WM ist er jetzt sogar nur noch WM-16. Und da stelle ich mir die Frage, Luca, gibt es denn noch irgendeine Chance für Mitch Evans, die Saison überhaupt noch zu retten? Oder glaubst du, das ist durch das Thema?
Boah, schwierig. Also persönlich wünsche ich es mir dann doch. Also dafür macht der Mitch Evans auch grundsätzlich viel zu viel Spaß. Also das, was er auch im letzten Jahr gefahren hat, war wirklich extrem stark. Aber ich würde mal sagen, vielleicht fehlt da die Motivation, also nicht in dem Sinne die Motivation, dass er Rennen fährt, ganz im Gegenteil. Aber dann, ja, wo ist denn das Ziel? Also du fährst in dem Auto eigentlich im letzten Jahr neben Porsche und dann gehst du in die Saison 24-25 rein, gewinnst das erste Rennen und danach geht absolut gar nichts mehr. Ist schon wirklich extrem. Ich meine, für Nyck Cassidy läuft es jetzt, wenn wir da auch nochmal drauf schauen, auf das gesamte Team Jaguar jetzt auch nicht viel besser. Aber da, ja, fährt er zumindest hier und da mal in die Punkte rein. Bei Mitch Evans geht ja gar nicht zusammen. Also das ist echt schon krass. Man kann ja fast schon sagen, es kann nur noch besser werden. Aber boah, man hat echt in Tokio wieder gesehen, es geht auch tatsächlich irgendwie noch schlimmer. Das, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Also dass du im Qualifying so dein Auto beschädigst und abfliegst, dass du dann nicht mehr starten kannst, ist auch ein Novum. Also ja, passt irgendwie zur Saison. Also ich wünsche mir echt anders. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass er vielleicht nur einen Sieg einfährt oder mal in die Punkte fährt. Das wäre ja eigentlich, das wäre ja was schon Saisonziel, mal in den nächsten Rennen in die Punkte zu fahren. Aber viel Aussicht sehe ich da nicht mehr. Also die Situation grundsätzlich bei Jaguar extrem schwierig und Mitch Evans ist Problemkind Nummer 1, wenn man das jetzt mal so benennen darf.
Wenn man jetzt mal tatsächlich auf die Ergebnisse guckt, ja gut, Tokio einmal nicht gestartet, im ersten Rennen ausgeschieden. Ja, davor hatten wir Monaco. Da hat er die Plätze 20 und 18 belegt am Ende. In Miami war er 16. In Jeddah im ersten Rennen 19. und im zweiten Rennen ausgefallen und auch in Mexiko ausgefallen. Also er war ja selbst in den Rennen, wo er ins Ziel gekommen ist, noch nicht mal nah dran an Punkten. Ja, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja, natürlich hat er auch hier und da Pech gehabt, aber ich weiß nicht, ich tue mir schwer, bei 8 Rennen in Folge immer nur von Pech zu reden. Also ich weiß nicht, was mit Evans los ist, ganz ehrlich, weil so kennt man ihn überhaupt nicht. Seit seiner Debütsaison in der Formel E hat er nie mehr als 3 Rennen in Folge ohne Punkte gehabt. Jetzt sind es tatsächlich schon 8. Und der Sieg war ja auch nur durch glückliche Umstände zusammengekommen, weil da die Kollision zwischen Nyck Cassidy und Pascal Wehrlein ein bisschen mit reingespielt hat. Von daher 25 Punkte nach 9 Saisonrennen, Meisterschaftsplatz 16. Ich glaube, eine herbe Enttäuschung für Mitch Evans und für Jaguar. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bei Evans seine Spuren hinterlässt und möglicherweise dazu führen wird, dass er spätestens zur Gen 4-Ära auch in gewissem Maße eine Veränderung haben möchte. Ich drück's mal so aus. Ich glaube, die Saison, so wie sie läuft, vergrößert die Chancen nicht, dass Evans auch nach dem Ende seines laufenden Vertrags noch bei Jaguar fährt? Oder wie siehst du das?
Veränderung wird es bei Jaguar auf jeden Fall geben. Da würde ich auch sagen, Pech ist es auf keinen Fall bei Evans, wenn du konstant nicht gut performst. Kann sein, dass die Geschichte Jaguar dann dafür für ihn ja auch auserzählt ist. Ist ja auch lange im Team. Deswegen, wie du schon sagtest, vielleicht ist es ein neuer Tapetenanstrich oder eine neue Farbe an der Wand. In dem Fall dann neues Team. Gen 4 Ära würde sich ja sehr dafür anbieten, dann dort vielleicht mal einen Wechsel zu wagen. Wo es ihn dann hinzieht, kann man natürlich Stand jetzt absolut gar nicht sagen. Aber egal, wo es dahin geht, ist er auf jeden Fall eine Bereicherung oder wäre er eine Bereicherung für das neue Team. Aber für Jaguar, das Thema ist, glaube ich, so ein bisschen auserzählt oder so. Oder wirkt zumindest sehr auserzählt zu sein. Das können wir über unsere Erkenntnisse aus Japan zumindest nicht sagen. Die erzählt nämlich Tobi Würz jetzt in voller Bandbreite.
Ja, meine Erkenntnis aus Japan ist, die Formel E braucht einen echten Regenreifen. Ja, der Hankook Allwetterreifen funktioniert gut. Er funktioniert sehr gut, wenn es nur leicht nass ist oder wenn die Strecke abtrocknet. Aber wenn die Strecke richtig nass ist und stehendes Wasser vorhanden ist, dann, glaube ich, führt an einem echten Regenreifen mittlerweile kein Weg mehr vorbei. Ich bin mir wirklich sicher, mit einem echten Regenreifen hätte man am Samstag in Tokio trotz des starken Regens ohne Probleme auch ein Qualifying austragen können. Die Situation, so wie sie jetzt ist, ist de facto einfach unbefriedigend. Von daher, für die Gen 4-Ära ist der echte Regenreifen ja tatsächlich geplant, den dann der neue Reifenhersteller Bridgestone entwickeln wird oder gerade schon entwickelt. Aber in meinen Augen muss da eigentlich schon früher gehandelt werden. Kann in meinen Augen nicht sein, dass wir Sessions absagen, nur deshalb, weil man aus Nachhaltigkeitsgründen, die ich gut finde, aber nur Nachhaltigkeitsgründe sind, glaube ich, kein Argument, dann bei richtigem Regen zu sagen, wir können nicht fahren. Es war jetzt nur, in Anführungszeichen, das Qualifying. Viel ärgerlicher wäre es, wenn das Ganze mal ein Rennen betreffen würde. Von daher, in meinen Augen, es ist Zeit dafür, dass es einen echten Regenreifen in der Formel E gibt. Und Luca, deine Erkenntnis ist eine andere.
Genau, es hat zwar auch mit dem Regen oder besser gesagt mit dem Samstag zu tun, aber diesmal muss ich die Rennleitung loben, denn man hat mit dem Thema Regen zumindest gut gehandelt, was das Thema Rennen anbetrifft, den Start etwas verschoben und sich, das hat sich ja in dem Sinne komplett bezahlt gemacht, dass man abgewartet hat, dass es halt nicht mehr so regnet. Man hat ein paar Einführungsrunden unter Rennbedingungen gemacht, weil das Rennen lief ja zu dem Zeitpunkt unter Safety-Car-Bedingungen, also haben die Runden ja dementsprechend gezählt, aber dennoch war ein stehender Start möglich, was viele ja auch aus dem Paddock, hat man ja bei den Kollegen von Servus TV ja auch gehört, ja nicht unbedingt für möglich gehalten haben, aber stehender Start war möglich und das war dann auch umso perfekter und da lobe ich mir mal ein großes Lob in Richtung Rennleitung und für die Entscheidungsträger, dass man das so gemacht hat. Also das hat mir extrem gut gefallen, dass das alles so passiert. Klar hatte man auch Glück, dass es halt nicht mehr geregnet hat, aber das gehört dazu, aber man hat ja einen stehenden Start riskiert und da ist ja echt wenig passiert. Grundsätzlich war es sehr diszipliniert unter Regenbedingungen und auch unter den Fahrern. Und im Teleskop schauen wir nach Tokio.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ich blicke nach Tokio mit dem Teleskop, aber genauer gesagt auf das virtuelle Tokio. Denn Nissan hat vor dem Tokyo E-Prix ein Rennspiel mit dem Namen Nismo Electric Racer Tokyo präsentiert. Der Spieler muss entweder mit dem Auto von Oliver Rowland oder dem von Norman Nato möglichst weit fahren, ohne zu crashen. Fährt er zu langsam, wird er von Teamchef Tommaso Volpe aufgefordert, schneller zu fahren. Tut er das nicht, ist das Rennen vorbei. Das Spiel erinnert von Bedienung, Grafik und Sound an die Arcade-Rennspiele, die wir in den späten 80ern und frühen 90ern hatten. Mir persönlich, muss ich sagen, ist es leider nicht gelungen, die 10-Kilometer-Marke zu knacken, ohne einen Crash zu bauen. In den Highscores sieht man aber, dass einige Spieler mehr als 100 Kilometer geschafft haben. Der User Omaroon ist mit 109,02 Kilometern zum Zeitpunkt der Aufnahme der bisherige Spitzenreiter. Und falls ihr selbst das Spiel noch nicht gesehen habt und einmal ausprobieren wollt, unter www.nismoelectricracer.com findet ihr das Spiel. Und solltet ihr den Podcast in einer App hören, die Links in Kapitelmarken unterstützt, könnt ihr auch einfach auf die Kapitelmarke von Tobis Teleskop klicken. Luca, kennst du das Spiel denn schon und hast es mal ausprobiert?
Ich mache hier gerade Live-Recherche. Ich gucke mir das gerade an und bin sehr erfreut. Ich berichte tatsächlich dann mal in der nächsten Folge, wie weit ich denn gekommen bin. Also über 100 Kilometer, das erscheint mir sehr, sehr viel. Und vielleicht kann ich einen neuen Highscore aufstellen, was ich aber, glaube ich, nicht für möglich halte. Aber ich sag mal so, wir tragen das mal über die Folge hinaus aus. Tobis Teleskop mit diesem Thema, weil schon doch interessant. Also etwas mal zum Mitspielen bei dem Thema, auch nicht schlecht.
Und ich finde, es macht auf jeden Fall riesig Bock. Also, ist richtig gut gemacht, muss man sagen.
Wer es an diesem Wochenende unter die Sieger und Verlierer geschafft hat, das klären wir jetzt. Und wie immer darf auch hier Tobi Wirtz starten.
Mein Sieger des Wochenendes ist ganz klar Dan Ticktum. Wenn man Oliver Rowan mal außen vor lässt, aber den haben wir, glaube ich, schon zu oft genannt. Dan Ticktum. Erstes Podium in der Formel E gefeiert, richtig gute Leistungen gezeigt, mal wieder. Von daher hat man ja eben auch schon angesprochen, verdienter Sieger auf jeden Fall an der Stelle genannt zu werden. Den Verlierer des Rennwochenendes, den hatten wir auch schon genannt und umfangreich analysiert. Das kann kein anderer sein als Mitch Evans, der nach 8,5 Jahren erstmals nicht am Start eines E-Prix gestanden hat und das aufgrund eines Fehlers, den er selber gemacht hat. Das Jahr 2025 läuft für ihn absolut beschissen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Von daher auch an dieser Stelle ein verdienter Verlierer des Wochenendes, muss ich mal sagen. Und Luca, wen hast du gewählt?
Ich habe überraschenderweise mal Sebastian Buemi gewählt. Jetzt kann man sich sagen, okay, Sebastian Buemi in dem Wochenende jetzt nicht so auftrumpfen können wie vielleicht noch in Monaco. Aber ich finde, wieder ein stabiles Rennwochenende gefahren. Auch Vierter geworden am Samstag und auch Sonntag finde ich ganz gut performt. Also man muss es ja nicht, ich bin ja immer für die offensichtlichen Tipps da. Aber für mich der Schweizer auf jeden Fall der Sieger des Wochenendes. Bei Oliver Rowland, glaube ich, ist es einfach der Sieg für die ganze Saison. Deshalb muss man ihn, glaube ich, nicht unbedingt immer in jedem Rennen rausstellen. Für mich als Verlierer hat es hingegen Jack Hughes wieder geschafft. Da muss ich sagen, es ist ähnlich wie bei Evans. Da ist kaum eine Entwicklung zu sehen, auch im Vergleich zum Teamkollegen, zu Stoffel van Dorn. Zwar eher mit einem Taktikkniff, aber grundsätzlich zieht es sich bei Jack Hughes durch, dass da wenig zu holen ist auch in dieser Saison. Und wir schauen gleichzeitig auch bei den Siegern und Verlierern des Wochenendes auch natürlich aufs Tippspiel. Und da war es auch sehr interessant und spannend. Vor allen Dingen, weil es ja auch am Samstag nicht unbedingt so vorhersehbar war, wer denn so gewinnen konnte.
Genau, am Samstag haben tatsächlich zwei Spieler am besten getippt. Das sind der Lipp und der Schiffermast. Am Sonntag war es Idimidi. Vorne an der Spitze gibt es eine Veränderung. Stoffel 4 liegt nach wie vor vorne, aber ist jetzt punktgleich mit PH. Der war vor dem Wochenende Dritter und ist an Mandrat vorbeigegangen. Mandrat jetzt Dritter. Also ein ganz enger Kampf um den Titel des Tippspielkönigs. Also viel enger als in der Formel E, muss ich sagen. Blick auf die Redaktion. Ich muss leider zugeben, ich habe bei dem ganzen Regenchaos am Samstag vergessen, fürs Rennen zu tippen. Von daher bin ich ein bisschen nach hinten gefallen. Timo ist nun der Beste aus unserer Redaktion auf Platz 6. Ich bin nur noch auf Platz 14, Tim auf Platz 15 und Luca hält sich weiterhin tapfer auf Platz 25. Mitmachen könnt ihr da draußen alle. Geht einfach auf www.kicktipp.de/Formel E und tippt mit, habt Spaß und wenn ihr besonders gut seid, dann werdet ihr auch hier im E-Pod erwähnt.
Am Ende verweisen wir natürlich immer auf Social Media, YouTube, Instagram, alles was gibt, gibt's natürlich bei eformel.de zu sehen unter dem Reiter Social Media. Genauso auch Ticketverkauf Berlin, Tobi, es spitzt sich weiterhin zu, das sagen wir in jeder Folge, schnell sein lohnt sich und auch hier wieder die Seite eformel.de, ein großes Thema.
Genau. Auf eformel.de gibt es im rechten Bereich der Seite einen Werbebanner Tickets Berlin E-Prix. Wenn ihr auf einem Mobilgerät unterwegs seid, müsst ihr ein bisschen nach unten scrollen. Auch da den gleichen Werbebanner einfach draufklicken und ihr werdet zum Ticketverkauf weitergeleitet.
Genau, das könnt ihr alles noch tun. Also lohnt es sich da auch da zu bleiben, genauso auch für das Abonnieren und Bewerten dieses Podcasts. Wenn ihr den passenden Podcast-Feed braucht, dann findet ihr es auch bei eformel.de oder in jeder Podcast-App eurer Wahl könnt ihr uns hören, genauso auch wie ihr bewerten könnt mit 5 Sternen, wenn es euch natürlich am besten gefallen hat, das bei so gut jeder Plattform möglich, also Spotify und Apple Podcast, da die großen Anspielstationen, wo man auf jeden Fall groß und breit bewerten und Rezensionen schreiben kann. Ich bedanke mich für diese Folge wieder bei dir, Tobi. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Gerne doch.
Und dann melden wir uns das nächste Mal wieder und dann begrüßen wir euch auch hier wieder im E-Pod von eformel.de wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.